Wie fühlt es sich an? Ganz allein zu sein, ohne ein Zuhause, wie ein rollender Stein. Diese Fragen, gesungen mit einer Stimme voller Spott und schneidender Kälte, die sind der Kern von Bob Dylans Meisterwerk Like a Rolling Stone von 1965. Und genau da tauchen wir heute für dich ein.
Absolut. Und die Frage ist ja nicht nur, was der Song bedeutet, sondern auch, wie er überhaupt entstehen konnte. Wir haben uns für dich mal durch die ganzen Quellen gewühlt. Also die Songtexte selbst, Dylans offizielle Aufzeichnungen, dann ein extrem detaillierter Wikipedia-Artikel und eine Analyse auf einer Lernplattform.
Und unsere Mission ist, herauszufinden, warum diese 6 Minuten Musik damals wirklich alles verändert haben.
Genau.
Also lass uns mal die Zeitmaschine anwerfen. Wir sind im Jahr 1965. Bob Dylan ist 24 und er hasst, so kann man es wohl sagen, seinen Job. Er ist wider Willen zum Sprachrohr einer Generation geworden, zum Messias der Folkbewegung. Aber innerlich ist er, so wird es beschrieben, nur noch frustriert und ausgebrannt.
Ja, und was man dabei nicht vergessen darf, diese Frustration richtete sich nicht nur gegen die Fans oder die Presse, das war auch eine ganz tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst. Er steckte in dieser Rolle des Volkpropheten fest, die ihm alle aufgedrückt hatten, und er wollte da einfach nur raus.
Und genau in dieser Zeit greift er ja dann zur E-Gitarre und schockiert damit die komplette Volksszene.
Mhm.
Das war ja ein regelrechter Verrat für die Puristen.
Absolut. Der Sound war plötzlich laut, rau, konfrontativ. Eben nicht mehr dieses reine akustische Ideal, das sie an ihm so gefeiert hatten.
Und nach einer England-Tour im Mai 65, die noch rein akustisch war, ist er dann wohl komplett am Ende. Überfordert von den Erwartungen, die wie eine Welle über ihn zusammenschlagen.
Genau. Er zieht sich dann nach Woodstock zurück und überlegt, also wirklich ernsthaft, alles hinzuschmeißen. Die Musik, die Karriere, das ganze Paket.
Und anstatt aufzugeben, passiert dann etwas, Unglaubliches. Er setzt sich an seine Schreibmaschine und entfesselt einen regelrechten Sturm. Ein 20-seitiges Manuskript soll es gewesen sein, eine Tirade aus sarkastischen Versen, bitteren Kommentaren und einfach purem Zorn. Er hatte später als eine Art langes Stück Erbrochenes bezeichnet.
Dylan selbst hat mal gesagt, und das Zitat bringt die ganze Sache eigentlich auf den Punkt.
Was denn?
Er meinte, sein ganzer Hass hätte sich darin auf einen bestimmten Punkt konzentriert. Und am Ende, da war der Hass dann einfach weg. Er sagte, vielleicht ist Rache das bessere Wort.
Wow.
Und aus diesem emotionalen Vulkanausbruch, da hat er dann diese 4 Strophen und den Refrain herausgefiltert. Erst als die Worte da waren, diese Anklage auf Papier, erst dann hat er sich ans Klavier gesetzt und langsam diese quälende Melodie dazu gefunden.
Das ist also der Ursprung, pure kanalisierte Wut. Und diese rohe Energie hat er dann auch mit ins Studio genommen. Die Aufnahmesession im Juni 1965 muss das reinste Chaos gewesen sein.
Oh ja.
Dylan hatte wohl noch nie so lange und so besessen an einem einzigen Song gearbeitet. 2 volle Tage.
Und es war ein Kulturschock für die anwesenden Profimusiker. Die waren es gewohnt, mit Notenblättern zu arbeiten, mit ganz klaren Arrangements. Aber Dylan, der hatte nichts davon.
Das muss man sich mal reinziehen. Da stehen Top-Studiomusiker und es gibt keine Noten. Dylan summt denen was vor oder klimpert ein paar Akkorde auf dem Klavier und daraus soll dann der größte Song aller Zeiten werden. Das klingt für mich nach einer garantierten Katastrophe.
War es auch fast. Der Produzent Tom Wilson war Berichten zufolge völlig überfordert mit Dylans Arbeitsweise. Die Stimmung war also extrem angespannt.
Und wer hat das dann zusammengehalten?
Die Schlüsselfigur war wohl der Gitarrist Mike Bloomfield. Er hat anscheinend als eine Art Übersetzer fungiert, also zwischen Dylans kryptischen Visionen und dem Rest der Band. Aber der eigentliche Geniestreich passierte durch einen kompletten Zufall.
Ah, jetzt kommt's. Du meinst die Geschichte mit Al Cooper. Die ist einfach zu gut.
Genau die. Al Cooper war ein 21-jähriger Gitarrist, der eigentlich nur als Gast eingeladen war, zum Zuschauen. Er sah dann, wie virtuos Mike Bloomfield spielte und dachte sich wohl, okay, hier habe ich als Gitarrist absolut nichts verloren.
Klar.
Also zog er sich eingeschüchtert in den Regieraum zurück.
Aber er konnte es nicht lassen, oder?
Überhaupt nicht. In einer Pause schlich er sich an die Hammond-Orgel, die im Studio stand, ein Instrument, das er kaum spielen konnte. Er war kein Organist.
Okay.
Und als die Aufnahme dann weiterging, fing er einfach an, mitzuspielen. Er improvisierte eine Orgelstimme dazu.
Das klingt ja eigentlich nach einem Rezept für eine Vollkatastrophe. Warum hat das funktioniert?
Das ist ja das Verrückte daran. Sein Spiel ist gerade deshalb so genial, weil er unsicher war. Man hört in der Aufnahme ganz deutlich, wie seine Orgelakkorde immer einen winzigen Bruchteil einer Sekunde nach dem Rest der Band einsetzen.
Ach, tatsächlich?
Ja, er hat quasi immer auf den Akkordwechsel gewartet, um sicherzugehen, dass er den richtigen Ton trifft.
Und genau diese leichte Verzögerung, dieses Zögern, das gibt dem Song diesen unglaublichen, fast schleppenden Groove.
Exakt. Es ist diese menschliche Unperfektheit. Als Dylan das im Regieraum zum ersten Mal hörte, soll er darauf bestanden haben, dreh die Orgel lauter.
Und der Produzent?
Der meinte nur, aber der Typ ist kein Organist. Worauf Dylan nur geantwortet hat, mir egal, dreh sie lauter.
Aus Angst und Unsicherheit wurde so eines der ikonischsten Orgelriffs der Musikgeschichte. Das ist doch Wahnsinn. Eines der berühmtesten musikalischen Motive der Popkultur ist also im Grunde das Ergebnis von Lampenfieber und heimlichem Ausprobieren. Besser kann man es nicht erfinden.
Stimmt.
Und als der Song dann endlich fertig war, mit seinen epischen 6 Minuten und 13 Sekunden, kam das nächste Problem.
Die Plattenfirma. Columbia Records hat sich geweigert, den Song als Single zu veröffentlichen. Das war ja 1965, das goldene Zeitalter der 3-Minuten-Radio-Single. Ein 6-Minuten-Song war, naja, kommerzieller Selbstmord.
Aber Dylan blieb stur. Er hat sich geweigert, auch nur eine Sekunde zu kürzen. Und er hat dann auf eine fast schon subversive Weise gewonnen, oder?
Ja. Es heißt, jemand hat eine Acetatkopie des Songs in einen angesagten New Yorker Nachtclub geschmuggelt. Der DJ hat ihn gespielt und das Publikum ist komplett ausgerastet. Der Druck wurde so groß, dass die Plattenfirma nachgeben musste.
Und der Rest ist Geschichte. Like a Rolling Stone schoss auf Platz 2 der US-Charts, aufgehalten nur von Help von den Beatles. Ein Triumph, der die ungeschriebenen Gesetze der Musikindustrie für immer verändert hat.
Mhm.
Und dieses ganze Chaos, diese rohe Energie aus dem Studio, die spürt man dann ja auch in jeder Zeile des Textes. Der ist ja wie ein Frontalangriff verpackt in Poesie.
Absolut. Der Song richtet sich an eine namenlose Frau, Miss Lonely. Jemand, der aus der Oberschicht kommt, privilegiert aufgewachsen ist und jetzt alles verloren hat. Die allerersten Zeilen sind ja schon eine gnadenlose Abrechnung. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you?
Einst hast du dich so fein gekleidet, hast den Pennern in deinen besten Zeiten einen Groschen zugeworfen, nicht wahr? Da ist null Mitleid. Nur die kalte Frage, und wie fühlt sich das jetzt an, auf der anderen Seite zu stehen?
Genau. Und das zentrale Bild dafür ist natürlich der Rolling Stone. Das Sprichwort A Rolling Stone gathers no moss, ein rollender Stein setzt kein Moos an, das kann ja positiv gemeint sein im Sinne von Freiheit und Ungebundenheit.
Klar.
Aber Dylan dreht es hier ins absolut Negative. Es geht um eine wurzellose, heimatlose Existenz. Um den Zustand, wenn man niemanden mehr hat, keine Richtung kennt und völlig unbekannt ist.
Die Bilder, die er dafür findet, sind so unglaublich visuell, fast wie Szenen aus einem Film. Da ist diese Frau, die auf den feinsten Schulen war, aber offensichtlich nie gelernt hat, wie man auf der Straße überlebt. Und jetzt muss sie sich damit abfinden.
Oder die Konfrontation mit dem Mystery Tramp, diesem geheimnisvollen Landstreicher. Früher hätte sie ihn ignoriert, jetzt starrt sie in seine leeren Augen und merkt, dass er sie durchschaut. Er verkauft ihr keine Ausreden mehr. Die ganze Fassade ist weg.
Eines meiner Lieblingsbilder ist der Diplomat, ihr ehemaliger Begleiter. Er wird beschrieben, wie er auf einem Chrompferd reitet, mit einer Siamkatze auf der Schulter. Das ist so ein fantastisches Bild für diesen oberflächlichen, extravaganten Luxus.
Ja.
Und erst jetzt, wo sie am Boden ist, realisiert sie, dass er sie die ganze Zeit nur bestohlen und ausgenutzt hat.
Es gibt ja diese hartnäckige Vermutung, dass die Figur der Miss Lonely von Edie Sedgwick inspiriert wurde, der Schauspielerin und Andy Warhol-Muse, die eine Zeit lang in Dylans Umfeld war.
Mhm, habe ich auch gelesen.
Aber ob das stimmt oder nicht, ist fast egal. Der Song geht ja weit über eine persönliche Abrechnung hinaus. Es ist eine universelle Anklage gegen Heuchelei, gegen Arroganz und den schmerzhaften Verlust von Identität, wenn das soziale Sicherheitsnetz plötzlich reißt.
Und diese Anklage gipfelt dann in der letzten Strophe in diesem einen unglaublichen Satz. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Wenn du nichts mehr hast, hast du auch nichts mehr zu verlieren. ein Satz von existenzieller Wucht.
Absolut. Und dieser Song war 1965 ein Erdbeben. Er hat Dylans Übergang vom Folk-Idol zum Rockmusiker endgültig besiegelt. Für viele seiner alten Fans ein schmerzhafter Verrat, für die Musikwelt ein riesiger Schritt nach vorn.
Die Zeitschrift Rolling Stone hat ihn später ja auch nicht umsonst zum besten Song aller Zeiten gewählt.
Eben.
Und sein Einfluss ist bis heute spürbar. Es geht ja nicht nur darum, dass er die Regeln für die Songlänge gesprengt hat. Er hat gezeigt, dass Popmusik so intelligent, so literarisch und auch so wütend sein kann wie ein Gedicht oder ein Roman.
Denk nur an Jimi Hendrix' legendäre Version beim Monterey Pop Festival 1967. Er hat Dylans anklagenden, fast nasalen Ton genommen und ihn in pure, explosive Rock'n'Roll-Energie verwandelt. Die Wut war nicht mehr nur im Text, sie war plötzlich in jedem einzelnen Gitarrenriff.
Da sieht man, wie der Song zu einer Art Leinwand wurde, auf die andere Künstler ihre eigene Rebellion projizieren konnten. Was ich auch faszinierend finde, sind die deutschen Versionen. Wolfgang Niedecken von Bab hat daraus Wie ne Stein gemacht.
Stimmt.
Er hat Dylans Straßenpoesie perfekt in den kölschen Dialekt übertragen und damit gezeigt, dass die Haltung des Songs universell ist. Und auch der Österreicher Wolfgang Ambrus hat den Text ja übersetzt.
Und genau durch diese Übersetzungen haben viele Menschen im deutschsprachigen Raum überhaupt erst verstanden, was für ein brillanter Lyriker Dylan eigentlich ist. Man konnte plötzlich die Bilder, die Metaphern und die ganze schneidende Ironie direkt nachvollziehen, ohne diese Sprachbarriere. Das hat Dylans Ruf hierzulande enorm geprägt.
Und der Song ist ja auch für Dylan selbst eine Konstante geblieben. Er hat ihn über 2000 Mal live gespielt, zuletzt wohl 2019. Das ist ja fast, als müsste er sich und sein Publikum immer wieder an diesen Moment des totalen Bruchs, dieser wütenden Wiedergeburt erinnern.
Es ist der Ankerpunkt seines Schaffens. Der Song, der ihn befreit hat aus der Rolle, die er einfach nicht mehr spielen wollte.
Also, was ist das Wichtigste, das du aus all dem mitnehmen solltest? Wenn man einen Schritt zurücktritt, dann wird das eigentliche Genie des Songs klar. Er ist kein reines Kopfprodukt. Er ist der perfekte Sturm aus Dylans persönlichem Zorn, dem musikalischen Chaos im Studio und einer lyrischen Brutalität, die sich gegenseitig befeuert haben.
Genau. Ohne diese existenzielle Krise gäbe es diesen Text nicht. Ohne das Studio-Chaos mit Musikern, die nach Gehör spielen mussten und einem Amateur an der Orgel, klänge er nicht so gefährlich unperfekt. Und ohne diese schonungslose Poesie wäre es am Ende nur Lärm gewesen. Alles musste zusammenkommen.
Like a Rolling Stone ist eben mehr als nur ein Lied. Er ist ein kultureller Meilenstein, der die Grenzen dessen, was ein Popsong sein kann, in seiner Länge, seiner textlichen Tiefe und seiner musikalischen Haltung für immer verschoben hat.
Und zum Schluss vielleicht noch einen Gedanke für dich. Die letzte Strophe endet ja mit den Worten: Wenn du nichts hast, hast du nichts zu verlieren. Der Song ist eine Anklage, fast grausam in seiner Direktheit. Aber könnte in diesem totalen Verlust, den Dylan da beschreibt, nicht auch eine unerwartete, eine radikale Form der Befreiung liegen?
Eine interessante Frage. Was bedeutet es wirklich, wenn man, wie es im Text heißt, unsichtbar ist und keine Geheimnisse mehr zu verbergen hat? Vielleicht ist das nicht nur das Ende, sondern auch der einzige mögliche Neuanfang?